Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Money Talks. Heute mit einem Jahresrückblick, also Blick in den Rückspiegel und natürlich auch einem Ausblick auf das neue Börsenjahr 2026. Und wie schon zu Beginn des Jahres habe ich auch zum Jahresende einen Volkswirt am Mikrofon. Herzlich willkommen, Dr. Johannes Meyer von Eib und Wallwitz. Schön, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen für mich und auch natürlich meine Kunden und die Zuhörer. Sie sind historisch ja in einer sehr spannenden Zeit quasi in der Finanzthematik groß geworden. Ich habe in Ihrem Lebenslauf gelesen, Sie waren für das IFO-Institut während der Eurokrise tätig, waren dann für die EZB Sachverständiger zum Thema Geldpolitik und sind jetzt seit 2021 Chefvolkswirt bei Eib und Wallwitz. Also es waren ja 2006, wenn man mal weiter in den Rückspiegel schaut, doch sehr, sehr bewegte Jahre.
Ja, erstmal schönen guten Abend auch von meiner Seite. Hallo Eberhard, natürlich auch an alle Zuhörer. Ja, die Jahre sind als Volkswirt gefühlt eigentlich immer interessant und dynamisch, weil es eben unglaublich viele Einflussfaktoren gibt, die zum einen auf die Wirtschaft wirken und dann natürlich dann auch auf die Kapitalmärkte. Und insofern langweilig wird einem da nicht. Ich finde es aber nach wie vor eines der spannendsten Felder in der Wissenschaft und auch in sozusagen im realen Leben, mit dem man sich beschäftigen kann, weil einfach alles das, was uns tagtäglich über die Nachrichtenticker läuft, am Ende des Tages für die Wirtschaft und für die Finanzmärkte mehr oder minder eine Rolle spielt. Und deshalb spannend, aber nicht immer ganz einfach.
Ja, ich versuche immer so im Kleinen auch für die Kunden die Verbindung zwischen Makroökonomie, also dem großen Gesamtbild, was ja primär Ihre Aufgabe ist, und dann auch das Fondsmanagement in Ihrem Hause mit dem Mikrokosmos zu verbinden. Und wir haben jetzt wieder das Jahresende in Sichtweite, beziehungsweise den Jahreswechsel. Eigentlich ja ein völlig unspektakulärer Moment, wenn das Jahr wechselt, weil so von der Logik her macht ja die nächste Börsenkorrektur sich nicht unbedingt abhängig von einem bestimmten Stichtag oder Datum, aber so die guten Vorsätze und natürlich der Rückblick und der Ausblick lohnt sich, insbesondere wenn man mal am Jahresende draufschaut. Und so gehen wir heute mal in das Thema rein. Das letzte Jahr war ja geprägt sehr stark durch Amerika, durch Donald Trump, die zweite Amtszeit. Wir haben da eine Folie eingeblendet, die ja mal so die wesentlichen Themen nochmal im Rückspiegel betrachtet. Die Zolldebatte hat die Börse und die Aktienmärkte sehr stark durchgeschüttelt im April. Mittlerweile sieht man da an vielen Stellen kaum mehr was davon, aber die Spuren bleiben trotzdem im makroökonomischen Bild ja erstmal verankert.
Ja, wichtiger Punkt an der Stelle. Ich habe diese Folie eigentlich jetzt schon seit vielen Monaten auf Präsentationen, auf Kundenveranstaltungen mit dabei, auch intern immer wieder im Einsatz vor dem Hintergrund. Wir haben ja in diesem gesamten letzten Jahr unglaublich viele Schlagzeilen, gerade aus dem Weißen Haus, über die Ticker laufen gesehen. Und die Frage da, die man sich als Fondsmanager, natürlich auch als Volkswirt immer stellen muss, was davon ist denn wirklich relevant? Und da sieht man den ganzen Wald vor lauter Bäumen noch. Und da habe ich so diesen Überblick hier erstellt, um so ein bisschen wie so eine Art Menükarte oder Fahrplan zu haben, um alles, was jetzt auch im Jahr 2026 mit großer Wahrscheinlichkeit, und ich glaube, die Prognose, die können wir alle stellen, kommen wird, um das einordnen zu können und eben genau abzuschätzen, ist das wirklich relevant für die Wirtschaft, für die Finanzmärkte, oder kann man das vielleicht so als Rauschen, als Schlagzeilen abtun? Und deshalb hier so diese Agenda von der Präsidentschaft von Herrn Trump, dieser zweiten Präsidentschaft, vielleicht in einer Folie dargestellt. Zur Erinnerung, das Ziel wirtschaftspolitisch zumindest ist ja sehr klar definiert. Man möchte die Industrie in den USA wieder stärker machen. Die amerikanische Industrie hat ja unglaublich über die letzten Jahre und Jahrzehnte an Arbeitsplätzen eingebüßt in Richtung China, an Bedeutung innerhalb der USA auch verloren. Und das möchte man jetzt wieder verändern. Ich glaube, das ist soweit klar. Und die Frage ist aber, was versucht denn die Trump-Administration da zu machen? Und ich glaube, man kann alle Maßnahmen, die da kommen, in drei Säulen einsortieren. Und die sehen Sie hier mal dargestellt. Und Sie hatten es angesprochen, viel wurde über die Zölle gesprochen. Das ist die linke Säule, die Sie da sehen. Mhm. Ökonomen sagen dazu ja, der Güterhandel, das ist die Leistungsbilanz einer Wirtschaft. Also sprich, das Austauschverhältnis von Waren und Dienstleistungen über die Grenze. Und da haben die Amerikaner natürlich tatsächlich ein Problem über die letzten Jahre und Jahrzehnte aufgehäuft, denn man importiert ja viel zu viel und exportiert relativ wenig in die Welt. Ein gewaltiges Ungleichgewicht ist entstanden, da möchte man ran. Das macht man eben zum Beispiel über Zölle, das macht man auch, indem man Druck auf andere Länder erzeugt, zum Beispiel indem man fordert, mehr amerikanische Verteidigungsgüter zu kaufen und so etwas. Das ist eine sehr viel diskutierte und, glaube, auch ganz gut verstandene Säule mittlerweile. Ich habe dieses Chart aber deshalb auch Ihnen mitgebracht, weil auf der rechten Seite sehen Sie sozusagen das Gegenstück dazu, und das ist die Kapitalbilanz. Und dieser Teil dieser Trump-Agenda, der ist, glaube ich, von vielen noch nicht so wirklich verstanden, wird auch sehr wenig darüber gesprochen, denn da geht es am Ende über das Austauschverhältnis von Kapital zwischen den Amerikanern und dem Rest der Welt. Ja, und das ist das, was am Ende den Anleger noch viel stärker umtreiben sollte als die reine Güterbilanzierung im Außenhandel.
Hier haben wir ja, ich habe mal so Zahlen gelesen, also egal ob das der Aktienmarkt ist oder auch der Anleihemarkt, also die Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die in der Welt sind, die sind ja primär in der Weltwährung Nummer eins immer noch im Dollar investiert. Jetzt haben wir ja eine Abwertung vom Dollar gehabt. Vielleicht nochmal die Begründung, warum hat der Dollar jetzt, um ein Anlagethema mal abzuarbeiten vorneweg, warum hat der Dollar zum ersten Mal seit langer Zeit so eine Schwäche im Vergleich zum Euro gezeigt?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, und die ist auch nicht so leicht zu beantworten, wie sie vielleicht auf den ersten Blick scheint. Denn die Wechselkurse, das ist am Finanzmarkt das Schwierigste, für das es gilt, Prognosen zu erstellen. Ich erzähle mal ganz gerne eine Anekdote. Ich war zwischen 2010 und 2020 ja bei der Bayerischen Landesbank für die Volkswirtschaft und da auch für die Devisenprognosen mit zuständig. Und da sind wir in einem der Jahre von Bloomberg als weltbester Wechselkursprognostiker ausgezeichnet worden. Und ich kann Ihnen sagen, das hatte nicht nur was mit grundlegendem Verständnis der Märkte zu tun, sondern mindestens mal zur Hälfte auch damit, dass die anderen noch schwächer waren. Und das zeigt so ein bisschen, wie schwierig Wechselkurse vorherzusagen sind, denn sie sind eben genau von diesen beiden Säulen, die Sie da sehen, getrieben. Na, klassischerweise sagt man ökonomisch, das Austauschverhältnis von Gütern, also hier die linke Seite, die ist eigentlich langfristig entscheidend. Ein Land, was mehr importiert, als es exportiert, das braucht ja ausländische Währung, um diese Waren am Ende des Tages zu kaufen. Deshalb sollte die eigene Währung eigentlich schwächer werden. Jetzt haben die Amerikaner aber beides gehabt, eine unglaublich negative Leistungsbilanz und trotzdem eine sehr starke Währung. Und das zeigt eben, dass in den letzten Jahren und eigentlich Jahrzehnten die gesamte Güterseite des Handels fast keine Bedeutung für den Wechselkurs hatte, sondern rein das Austauschverhältnis im Kapital, also sprich die rechte Säule dieser Abbildung, weil eben die internationalen Anleger sehr viel Dollaranlagen nachgefragt haben, also Staaten, Unternehmen, Banken, Haushalte haben sehr viel Geld in die USA gebracht, dort angelegt, haben also Dollar nachgefragt, und das war viel stärker als das, was eben auf der Güterseite der Fall war. Das heißt, die Kapitalseite hat den Wechselkurs getrieben, und deshalb ist diese Betrachtung jetzt auch so wichtig, denn gerade an dieser Kapitalseite legt jetzt sozusagen die Trump-Administration ja so ein bisschen die Axt an, und zwar ist die Argumentation, um die Güterseite wieder in den Ausgleich zu bringen, also um die amerikanischen Güter mehr in den Rest der Welt verkaufen zu können, braucht es einen schwächeren Dollar. Das heißt, der Wechselkurs muss schwächer werden. Wie kann man das machen? Naja, indem man möglichst Abwärtsdruck auf die Zinsseite erzeugt, also Anlagen in den USA unattraktiver eigentlich macht. Das kann man versuchen über die Notenbank. Wir haben alle noch die Bilder im Kopf, Herr Trump gegen Herrn Powell auf der Baustelle der US-Notenbank im Keller, als er ihn da so ein bisschen versucht hat, klein zu machen, oder auch die abfälligen Kommentare, dass man, wie blöd müsste man denn sein, die Zinsen jetzt nicht auf 1% zu senken. Und wenn man das so in diesen Masterplan sozusagen einsortiert, dann ist das sehr klar der Versuch, den Dollar unter Druck zu setzen, aktiv schrittweise abzuwerten, um eben eigene heimische Produkte in der Welt besser verkaufen zu können. Das klingt erstmal sehr sinnvoll und vielleicht auch nachvollziehbar. Es hat aber natürlich große Risiken, denn im Extremfall wäre sozusagen das Worst-Case-Szenario, dass die internationalen Anleger auf die Idee kommen, den Amerikanern überhaupt kein Kapital mehr zur Verfügung zu stellen. Das wäre so ein Full-Stop im Bereich der Kapitalbilanz und dann auch im Bereich der Leistungsbilanz. Das kann natürlich niemand wollen und insofern ist das so ein Drahtseilakt, den Dollar langsam graduell abwerten zu lassen, aber gleichzeitig nicht die ausländischen Investoren grundsätzlich aus den USA hinauszutreiben. Das wird aktuell versucht. Da kann man immer auch ganz schön den Kampf zwischen denjenigen sehen, die einen deutlich schwächeren Dollar möchten innerhalb der US-Regierung und denjenigen, die da etwas vorsichtiger sind. Und das wird ganz maßgeblich auch das nächste Jahr am Kapitalmarkt natürlich mitprägen, denn wir haben alle gemerkt, der Dollar hat eine enorme Relevanz für die Renditen in den europäischen Portfolien. Ja, viele Investoren haben ja Kapital in den USA, sei es jetzt in Technologieunternehmen oder auch in Staatsanleihen. Und dementsprechend ist die Wechselkursseite oft sehr unterschätzt, ist aber sehr relevant für, wie gesagt, die Entwicklung 2025 und sicherlich auch 2026.
Und das auch nochmal zu übersetzen, wenn Sie 10% Rendite im Standard Poor's 500 haben, im amerikanischen Index, und der Dollar nimmt Ihnen 12% weg, dann sind Sie eigentlich 2% unter Wasser, also im Minus, weil zwar die Aktienrendite da ist, aber erstmal durch Währung aufgefressen wird. Man kann das sozusagen abfedern oder raushatchen erstmal durch eine sogenannte Versicherung, was nicht bei allen Produkten immer gemacht wird und auch nicht notwendig und sinnvoll ist. Und der Long Run gleicht sich's aus. Historisch war es eh so, dass der Dollar tendenziell ja eher die bessere Variante war, wie jetzt eine abgesicherte Dollaranlage. Aber nochmal zurück zu der Überschrift. Hier oben steht Trump Agenda. Und ich bleibe nochmal bei diesem Thema. Wenn wir mal den Sprachgebrauch und das Tempo vielleicht rausnehmen und auch das Überzogene, also seine Verhandlungstaktik, dann steht hier zumindest ja mal dran, dass er eine Agenda hat. Und von dem gehe ich erstmal auch aus im Vergleich zu anderen Regierungen oder anderen Regionen oder Staaten. Ich in Klammer Europa beispielsweise, wo mir die Agenda noch nicht so ganz klar ist oder vielleicht auch ein Stück weit fehlt. Wenn Sie jetzt anstelle von Donald Trump CEO der USA wären, also ich sehe ihn jetzt einfach mal so als Kopf einer Nation, der aber die Nation ein Stück weit ja so führt, wie wenn es sein eigenes Unternehmen wäre. Würden Sie dann sagen, als Chefvolkswirt, die Sachen, die erstmal hier auf dem Papier stehen, sind grundsätzlich gar nicht verkehrt und dienen dem Lande? Lassen wir mal Sprachgebrauch und alles weg, reden wir nur mal über die volkswirtschaftliche Betrachtung.
Auch das ist eine sehr gute Frage, aber auch da wieder nicht ganz einfach in einem Satz zu beantworten. Und deshalb vielleicht zwei unterschiedliche Sichtweisen. Wenn man sich als Volkswirt so ein Land wie die amerikanische Wirtschaft anschaut, dann muss man eigentlich sich etwas wundern, warum überhaupt umgesteuert wird. Denn die amerikanische Wirtschaft ist über die letzten 20, 30 Jahre natürlich viel schneller gewachsen als alle anderen entwickelten Volkswirtschaften. Das heißt, wenn man auf das reine Wachstum schaut, das Bruttoinlandsprodukt und dementsprechend natürlich am Ende auch das, was die Amerikaner als Konsumpotenzial sich erwirtschaften, dann ist das ohne Vergleich in der entwickelten Welt. Die interessante Frage ist dann natürlich die zweite Ableitung, wenn man schaut, naja, wer innerhalb der USA hat denn von diesem enormen Zuwachs an Wirtschaftsleistung profitiert? Und da sieht man natürlich sofort, das ist sehr ungleich verteilt. Das ist sowohl in den einzelnen Einkommensschichten, auch in den Vermögensschichten und dann auch sektoral sehr unterschiedlich verteilt. Und wie gesagt, die Industriearbeiter, die ehemaligen Industriezentren in den USA, die haben natürlich bei weitem nicht so profitiert wie die Gesamtwirtschaft. Und deshalb vor diesem Hintergrund kann man sagen, wirtschaftspolitisch macht es Sinn, grundsätzlich daran zu gehen, etwas mehr auf einen breiteren Aufschwung zu setzen. Die Maßnahmen, die er dafür aber sozusagen oder mit den Maßnahmen, mit denen er ins Felde zieht, die sollten natürlich auch erfolgsversprechend sein. Und das ist doch sehr zweifelhaft, wenn man jetzt gerade auf das, was er auf der Zollseite versucht, schaut. Denn in der ganzen Wirtschaftshistorie ist es eigentlich noch nie wirklich gelungen, mit der Zollpolitik zum einen Ungleichgewichte abzubauen. Das funktioniert meistens nicht, denn wenn man Importe bremsen möchte durch Zölle, führt das fast immer dazu, dass man die eigenen Exporte auch bremst. Denn die heimische Wirtschaft muss ja dann plötzlich für das Inland produzieren, weil die Importe rausgedrängt werden. Und dementsprechend werden klassischerweise Kapazitäten aus dem Export abgezogen. Also das hat eigentlich noch nie wirklich funktioniert. Und wie gesagt, auf der Kapitalseite besteht eben das erhebliche Risiko. Und das muss man in so einer großen Volkswirtschaft dann schon ernst nehmen, dass man eben internationale Investoren vielleicht doch etwas zu scharf anfasst. Und wenn eben sehr viele Investoren kalte Füße in Richtung der USA bekommen sollten, dann hat man plötzlich ein erhebliches Finanzierungsproblem. Denn der amerikanische Haushalt, das wissen Sie natürlich, hat ja gewaltige Defizite, ist also darauf angewiesen, dass Ausländer Kapital bereitstellen, um Staatsanleihen zu kaufen, damit man überhaupt diese Ausgaben, diese Staatsausgaben sich leisten kann. Und deshalb, wie gesagt, ja, Ziel grundsätzlich nachvollziehbar, auch geostrategisch sich unabhängiger zu machen von Lieferketten aus China. Die Maßnahmen, die er ergreift, sind aber durchaus ja, zumindest mal kritisch zu hinterfragen.
Vielen Dank. Apropos China, da auf der nächsten Folie, wir haben ja so einen kleinen Liebesentzug von China auch gesehen in Richtung Kapitalfluss. Die haben sich ja getrennt letztendlich von der Beteiligung in amerikanischen Staatspapieren. Also die Asiaten haben da Dinge, denke ich, auf den Markt geworfen oder anderweitig neu verteilt. Amerika hat ja den Segen des Silicon Valley und der Technologieunternehmen, die das Land ein Stück weit dorthin gebracht haben, wo sie heute sind. Also Donald Trump tritt natürlich auch mit einer ersten Militärhistorie jetzt erstmal an das Rednerpult, zum zweiten aber auch mit der Macht des Kapitals. Und wenn ich vor kurzem mal dieses YouTube-Video gesehen habe, wo die ganzen Tech-Bosse da am Roundtable mit ihm gesessen sind und dann gesagt haben, ich investiere 60 Milliarden, ich investiere 50 Milliarden, dann glaube ich ja, dass es nicht eine One-Man-Show ist, sondern die Leute, die da gemeinsam an einem Tisch sitzen, auch irgendwo schon ein gemeinsames Ziel verfolgen.
Absolut. Und auch die Abhängigkeiten sind nicht in eine Richtung nur laufen. Das hat sich sogar aus meiner Sicht ziemlich gedreht in den letzten Monaten. Zum Amtsantritt war relativ klar, dass die Tech-Oligarchen sozusagen ins Weiße Haus fahren mussten, auch aus Sorge, dass eben vielleicht die Regierung auch an die großen monopolartigen Stellungen daran geht. Das hat sich mittlerweile erheblich gedreht. Ich glaube, wir kommen später noch dazu, weil jetzt die ganze amerikanische Wirtschaft, dadurch, dass andere Bereiche deutlich abgebremst worden sind, sehr abhängig ist von den Investitionen dieser großen Tech-Unternehmen. Und insofern würde ich jetzt fast sagen, es ist nicht mehr so ganz klar, wer da wirtschaftspolitisch jetzt wirklich am Ruder sitzt. So wie Sie sagen, die großen Unternehmenslenker, die großen dominanten Unternehmen haben zumindest jetzt ein erhebliches Gewicht in dieser ganzen Wirtschaftspolitik, die die Trump-Administration auch im nächsten Jahr machen wird.
Man hat auch, wir kommen dann bei einer Folie, ich überspringe das mal kurz und gehe auf die Folie, bevor wir nochmal zurückkommen. Zum ersten Mal jetzt auch ein sehr, sehr positives Aktienjahr in China wieder gesehen, weil China ein Stück weit auch davon profitiert hat, von Trumps Eskapaden, würde ich mal sagen, weil ich habe mich oft gefragt, wenn ich jetzt einen Dollar oder Euro investiere ich den in Amazon oder lieber in Alibaba, um mal zwei Namen zu nennen. Und bei Alibaba war ich mir jetzt unsicher als Einzelaktie, ob sie den CEO morgen irgendwo verhaften und der vier Wochen verschwunden ist. Da weiß ich, dass Amazon vielleicht in Amerika nicht Ähnliches widerfährt, aber mittlerweile denke ich, hat auch China verstanden, dass es politisch anders agieren muss, gerade in Verbindung mit dem Gleichklang für ausländisches Kapital, um ausländisches Kapital anzuziehen. Und dass es natürlich auch sich im Hintergrund seiner Rolle bewusst ist, für mich auch in den nächsten Jahren der einzige ernstzunehmende Konkurrent zu den Vereinigten Staaten. Weil wir haben da zwei Oligopole, so nenne ich es jetzt einfach mal, mit zwei Alleinherrschern, so schaut es im Außenverhältnis aus, die relativ klar sagen, wo will ich hin? Und in der Mitte haben wir noch Europa, wo dann jeder Staat ein Stück weit, allein schon Nord- und Süditalien, sich ja schon nicht einig sind.
Das ist sicherlich ein Punkt, der auch in den kommenden Jahren sehr spannend und entscheidend wird, welches dieser Wirtschaft und Gesellschaftssysteme sich am Ende des Tages als stärker herausstellt. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Was Ihnen diese Folie hier aber ganz gut zeigt, ist natürlich, dass obwohl wir ein sehr turbulentes politisch turbulentes Jahr 2025 gesehen haben, hat sich interessanterweise an der Oberfläche, wenn man eben auf die Wachstumszahlen schaut, gar nicht so wirklich viel getan. Also die Wachstumsprognosen, das sind hier jeweils die Wachstumsprognosen für das nächste Jahr 2026. Zum einen so, wie sie im Januar abgegeben worden sind und so, wie sie jetzt aktuell im Dezember aussehen. Und man sieht bei allem Auf und Ab am Kapitalmarkt, bei allen Turbulenzen, bei allen Schlagzeilen, die Aussichten ökonomisch aufs nächste Jahr haben sich kaum verändert. Minimale Veränderungen in den USA, etwas weniger reales Wachstum, etwas mehr über die Preise, aber unterm Schnitt erstaunlich robust oder resilient hat sich die Weltwirtschaft gezeigt. Liegt auch daran, dass die Weltwirtschaft auf solche Nachrichtenschocks auch in der Vergangenheit eigentlich immer sehr flexibel reagiert hat. Man sieht das ganz eindrücklich an China. Sie sehen auch die Wachstumsaussichten für China haben sich kaum verändert, trotz dieser enormen Zölle, die ja zwischenzeitlich bei über 100% aus den USA angesetzt worden sind. Denn in der Weltwirtschaft, das kann man sich aus meiner Sicht immer sehr schön vorstellen, wie so eine Art Organismus, passen sich dann eben Kapitalströme, Güterströme sehr flexibel an. Wenn man sich gerade China herausnimmt, da war vermutlich die größte Veränderung im letzten Jahr. China hat die Exporte in den USA natürlich massiv zurückgefahren, aber hat dementsprechend viel, viel mehr in asiatische Anrainerstaaten und auch nach Europa exportiert. Und so dürfte es auch weitergehen. Also das ist so an der Oberfläche ein eher ruhiges Bild auf dem Wachstum, aber unter der Oberfläche. Und das zeigt, das ist eigentlich so aktuell meine Lieblingsabbildung, die ich glaube am meisten sagt über das, was sich im letzten Jahr in der Weltwirtschaft verändert hat. Unter der Oberfläche hat sich eben doch etwas verschoben. Und was Sie hier sehen, das sind die sogenannten effektiven Wechselkurse. Also muss man so lesen, seit Jahresbeginn, um wie viel Prozent haben die Währungen der einzelnen Länder aufgewertet, und zwar nicht gegenüber dem Euro oder gegenüber einem anderen Land, sondern gegenüber allen anderen Ländern dieser Erde. Diese Wechselkurse, diese sogenannten effektiven Wechselkurse, sind deshalb ein sehr gutes Maß oder ein sehr guter Gradmesser für die Veränderungen in den Kapitalströmen innerhalb eines Jahres. Und Sie sehen, der Dollar seit vielen, vielen Jahren steht zum ersten Mal auf der linken Seite, hat also insgesamt an Wert verloren. Der Euro hat zugelegt, viele andere sichere Häfen haben zugelegt, auch viele Länder in Lateinamerika, in Asien haben zugelegt, und die profitieren eben zum Teil von einer gewissen Verschiebung der Kapitalströme. Sie profitieren aber alleine auch schon dadurch, dass eben dieser Sogmechanismus des Dollars etwas an Bedeutung verloren hat. Und das ist eine schon wichtige Entwicklung für auch europäische, deutsche Investoren, denn zum ersten Mal seit vielen Jahren steht der Euro hier in der Spitzengruppe, hat gegen fast alle anderen Währungen zugelegt. Das heißt also, bei Auslandsinvestitionen ist die Währungsseite eigentlich in fast allen Regionen gegen den deutschen oder europäischen Investor gelaufen. Das muss nicht so weitergehen, aber dieses Bild zeigt eben so den aktuellen Stand der Kapitalströme im Jahr 2025, und die Vermutung liegt nahe, dass das Bild 2026 nicht völlig anders aussehen wird, denn die Weichenstellungen sowohl in den USA als zum Beispiel auch in China deuten eher auf eine Fortsetzung dieser Entwicklung hin. Und wie komplex das Ganze ist, das zeigt Ihnen diese Abbildung hier mal. Vielleicht für Zuseher, die sich die Frage stellen, ja, wie ist denn überhaupt Kapital in der Welt verteilt, internationales Kapital? Genau so, wie Sie das hier sehen. Das ist keine, sieht so ein bisschen aus wie der Scan einer Augennetzhaut. Das ist es nicht, sondern was Sie da sehen, sind die tatsächlich allokierten Kapitalmittel in allen Ländern dieser Erde. Und die Pfeile zeigen sie Ihnen, wo das Kapital herkommt. Und die Größe dieser Knoten zeigen Ihnen, wie viel Kapital liegt denn jeweils in dem Land und ist übers Ausland in das Land geströmt. Und Sie sehen schon zum einen diese enorme Dominanz des Dollarraums. Der Dollar sitzt da wie die Spinne im Netz sozusagen. Das heißt, Erzählungen, dass der Dollar jetzt ganz schnell seinen Status als Weltreservewährung durch Herrn Trump verliert, die sind sicherlich überzogen. Der Dollar bleibt auch im nächsten Jahr der weitaus attraktivste Anlageraum in dieser Welt. Aber diese Abbildung zeigt Ihnen schon, das Potenzial, was hinter diesen Kapitalverschiebungen steht. Denn 200 Billionen sind also grenzüberschreitend angelegt. Das sind ungefähr 40% des gesamten Kapitals, was irgendwo in Investitionen steckt. Und wenn sich das also in Bewegung setzt, dann kann man sich leicht vorstellen, was das für Auswirkungen auf die Wachstumserwartungen in einzelnen Ländern hat und natürlich auch für die Kapitalmärkte.
Ja, ich gehe noch mal einen Schritt zurück und greife noch mal Ihre Ausführungen auf. Das war diese Folie. Natürlich gibt es Kapitalverschiebungen, aber ich stelle mir an der Stelle immer die Frage, von welchem Niveau aus? Und wenn man jetzt mal so die Big Seven irgendwie anschaut oder Nvidia mit 5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung, also 5.000 Milliarden im Grunde genommen, wenn die an einem Börsentag 10% verlieren, dann wird da so viel Kapital vernichtet, wie die halbe deutsche Wirtschaft gemeinsam vereint. Also muss man das nicht mehr in Relation sehen und sagen, ja gut, Amerika hat vielleicht nicht mehr 70% des globalen Kapitals, sondern nur noch 68, aber diese Dominanz, wie sie ja hier abgebildet ist, hat er immer noch seinen Ursprung und sein Wachstum über die letzten paar Jahre. Und wenn man die Zukunftsmusik so anschaut, dann ist da natürlich viel Fantasie drin und viel hohe Bewertung letztendlich drin. Aber ich glaube, wenn ich in 10 Jahren über KI-Aktien spreche und da in mein Portfolio reinschaue, dann wird das sicherlich auch ein Trend sein, der zwar mit Schwankungen unterbrochen wird, aber wo wir uns in 10 Jahren immer drüber noch unterhalten werden.
Das würde ich sagen, ist kein Widerspruch dazu. Also diese Abbildung würde ich genau so interpretieren. Die Dominanz des Dollarraums ist sehr stark. Sie wird auch dadurch gefestigt, dass eben Kapital nicht nur aus einzelnen wenigen Regionen in den USA investiert sind. Sie hatten ja vorher die chinesischen Investitionen angesprochen, die Staatsanleihen, die China ja in den USA vor allem gehalten hat, immer noch zum Teil hält. Das relativiert sich natürlich, wenn Sie sich das hier auf dieser Abbildung mal anschauen. Der chinesische Pfeil in Richtung USA, er ist schon erheblich, aber er ist natürlich bei weitem nicht so dominant, wie er manchmal in der Presse dargestellt wird. Das heißt also, selbst wenn die Chinesen einen Großteil ihres Engagements in den USA abrupt beenden würden, dann würde sich die Position des Dollars hier nicht grundsätzlich abschwächen. Vielleicht dazu noch eine interessante, aus meiner Sicht, Kennzahl ist auch, der Dollar wird auch dadurch sehr stark stabilisiert, dass er eben nicht nur durch amerikanische Banken zum Beispiel verliehen wird, sondern auch europäische Banken geben sehr viele Kredite in dieser Weltreservewährung. Das heißt, es geht gar nicht nur darum, wie viel Geld jeweils in die USA fließt, sondern auch, wie der Dollar international verwendet wird. Und europäische Banken vergeben mehr Dollarkredite in der Welt als amerikanische Banken. Also das ist halt vielleicht nochmal so eine ganz interessante Größenordnung, um zu sehen, wie stark so eine Rolle ist und wie schwierig es auch für andere Regionen sein wird, den Dollar schnell von dieser Nummer-1-Position zu verdrängen.
Sehr schön. Ich leite mal über auf die nächste Folie, wo man mal so die Entwicklung der Weltwirtschaft, also entwickelte Industrienationen und Emerging Markets in der Zeitspanne seit 1980 hier abgetragen haben. Costolani hat mal gesagt, Aktienkurse oder die Aktie ist wie so ein Hund, der läuft seinem Herrchen immer ein bisschen voraus und dann kommt er wieder zurück. Am Ende finden sich beide immer wieder, wenn sie zu Hause ankommen. Bei der Wirtschaft ist ja auch so, dass der beste Pegel, um den Zustand der Wirtschaft letztendlich abzubilden, ja grundsätzlich mal der Aktienkurs ist. Und viele Leute fragen sich jetzt unabhängig von der Folie, wir haben in Deutschland, reden wir immer über Probleme und der Wirtschaft geht so schlecht, aber der DAX hat Rekordstände. Also man kann das logischerweise dann nicht so 1:1 adaptieren, ob es der Wirtschaft gerade gut geht oder nicht gut geht, weil ein Aktienindex logischerweise auch nur ein Ausschnitt ist aus bestimmten Bereichen.
Ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, gerade in einer Wirtschaft wie Deutschland ist der Umsatzanteil, den die großen DAX-Konzerne im Land erwirtschaften, der also sozusagen mit der Wirtschaftsleistung in Deutschland überhaupt zu tun hat, der ist ja relativ gering. Das heißt, die deutschen Unternehmen sind sehr, sehr stark am globalen Markt orientiert Und dementsprechend ist das auch, sollte es nicht so sehr verwundern, wenn der DAX der deutschen Wirtschaft auch mal über längere Zeit davonläuft. Das heißt nicht unbedingt, dass dann in kurzer Zeit die deutsche Wirtschaft den großen Aufschwung erleben muss, sondern das kann vielmehr auch einfach eine Erwartung sein, dass diese Unternehmen es auf den Weltmärkten schaffen werden, ihre Produkte an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Und so würde ich das jetzt aktuell vor allem interpretieren, was in Deutschland passiert.
Ja, Zwischenfrage an der Stelle, kann das nicht auch ein Teil durch eben Kapitalverschiebung verursacht sein, indem ich sage, ich verkaufe zu hohen Ständen amerikanische Aktien und kaufe mich tendenziell mit günstigeren Bewertungen in Europa oder in anderen Regionen ein?
Genau, das ist dann der zweite Punkt, der das Ganze auseinandertreiben kann, dass eben internationale Investoren das Chance-Risiko-Verhältnis für günstiger sehen. Die Bewertungen sind viel, viel niedriger gewesen als in den USA. Das spielt eine Rolle. Und dann würde ich noch einen dritten Punkt erwähnen, der vermutlich für die sehr schöne deutsche Aktienmarktentwicklung in diesem Jahr dazu beigetragen hat. Das ist eben die Erwartung oder die Hoffnung, dass jetzt in Deutschland durch die großen Konjunkturprogramme, die großen Ausgabeprogramme der Regierung, das Wachstum nachhaltig sich beleben wird. Das ist also quasi so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft gewesen. Also der Aktienmarkt 2025 hat die Erwartung zur Konjunktur 2026 und vielleicht 2027 eingepreist. Und da raten wir doch etwas zu Vorsicht. Denn ob in Deutschland wirklich die Wirtschaft jetzt im nächsten und vor allem im übernächsten Jahr richtig Schwung aufnehmen wird, da würde ich jetzt noch ein doch großes Fragezeichen dahinter machen. Das ist zu wünschen, aber die Weichenstellungen sind eigentlich noch nicht in diese Richtung getroffen. Und dementsprechend sollte man jetzt diesen deutlichen Anstieg der Kurse in Deutschland in diesem Jahr nicht unbedingt fortschreiben für die nächsten Jahre.
Hier haben wir ja nochmal zwei Kurven jetzt eben abgetragen mit der Überschrift Weltwirtschaft geht unter Spannung ins Jahr 2026. Auf der einen Seite Überproduktion in China und Übernachfrage in den USA. Erklären Sie vielleicht die beiden Graphen kurz.
Ja, das ist auch wieder eine ökonomische Kennzahl, die sogenannte Leistungsbilanz der beiden Länder. Also sprich im Endeffekt wieder das Verhältnis zwischen dem, was exportiert und dem, was importiert wird. Warum ist das so wichtig? Naja, man muss sich ja immer fragen, welcher übergeordnete Faktor treibt denn die Weltwirtschaft im nächsten Jahr? Man kann sehr viel über einzelne wirtschaftspolitische Weichenstellungen, über die Notenbanken und so weiter diskutieren. Man sollte sich aber bewusst sein, dass die Weltwirtschaft ins Jahr 2026 eben unter dieser Spannung geht. Wir haben eine Gruppe an Ländern in der Welt, die enorme Überproduktion in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr gefahren haben. Die haben also viel mehr produziert, als sie selber konsumiert haben. Das ist die rote Linie, das sind die sogenannten Emerging Markets, vor allem natürlich China. China ist ja ganz große Teil dieser roten Linie. Und auf der anderen Seite die entwickelten Volkswirtschaften und da vor allem natürlich die Amerikaner, auch im Jahr 2025 viel mehr konsumiert, als sie produziert haben. Und diese Schere, die Sie da sehen, das ist sozusagen eine Spannung, die auf der Weltwirtschaft lastet. Und die kann auch mehrere Jahre, kann diese Schere offen sein. Das sieht man auch in diesem Chart ja zwischen 2000 und 2010 war das über mehrere Jahre so. Dann schließt es sich aber auch mal wieder. Und wenn man jetzt ins Jahr 2026 reinschaut, dann sind zumindest in den USA, aber eigentlich auch in China die Weichen gestellt, dass sich die Schere wieder etwas schließen wird. Und das ist interessant für Anleger, denn das sagt uns zum einen natürlich über die Attraktivität der Wirtschaftsräume was aus, aber auch für die Attraktivität einzelner Sektoren. Denn wenn das so ist, und das zeigt Ihnen dann der nächste Chart, dann heißt das für die amerikanische Wirtschaft, der Konsumanteil in der Wirtschaft, der muss eben runtergehen, damit man hier in Richtung eines Ausgleichs kommt. Der Investitionsanteil, der muss nach oben gehen. Und das ist genau das, was wir über die letzten Monate jetzt schon gesehen haben, infolge dieser Weichenstellung von Herrn Trump. Er hat ja zum Beispiel die Migrationspolitik deutlich verschärft. In der Folge hat sich der Arbeitsmarkt deutlich abgekühlt. Wir haben ja kaum noch Beschäftigungsaufbau in den USA. Wir haben so eine Art Stillstand am Arbeitsmarkt, keine großen Entlassungen, aber eben auch keine Neueinstellungen mehr. Und das heißt dann für den Konsum, für die Konsumnachfrage natürlich, dass wir vermutlich nicht mehr in Zeiten zurückkommen, wo der amerikanische Konsument die gesamte Weltwirtschaft gezogen hat, alles verkonsumiert hat, was in der Welt produziert worden ist, sondern der Konsumtrend wird sich weiter abschwächen. Er hat aktuell noch so einen Beitrag am Wirtschaftswachstum in den USA von etwa 1%. Das ist das, was Sie auf dieser Abbildung sehen. Und insofern ist die Rolle der Investitionen wird umso wichtiger. Und das ist in diesem Jahr, und das ist eben diese, was viele als K-förmige Entwicklung der Wirtschaft in den USA beschreiben, jetzt schon eingetreten, dass zum ersten Mal in der Geschichte die Investitionen der Technologieunternehmen einen gleich großen Beitrag zum Wirtschaftswachstum in den USA geleistet haben wie der gesamte amerikanische Konsum. Mhm. Und das war historisch noch nie zu sehen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und das heißt natürlich zweierlei. Zum einen, die Amerikaner werden vermutlich nicht in die Rezession fallen, obwohl der Konsum relativ schwach ist. Mhm. Und zum Zweiten, was Sie vorher auch angesprochen haben, die Rolle der Tech-Unternehmen ist unglaublich stark in den USA. Mhm. Denn auch Herr Trump weiß natürlich, wenn jetzt auch noch die Tech-Unternehmen ihre Investitionen einschränken sollte, dann ist man sehr schnell an der Rezessionslinie. Mhm. Er ist also abhängig von diesen Technologieunternehmen und dementsprechend sind diese Überlegungen, ob es vielleicht zu Zerschlagungen kommt, das war vor einem Jahr noch sehr akut. Gerade im Vorwahlkampf wurde viel darüber diskutiert, wenn die Republikaner das Weiße Haus und den Kongress übernehmen, dann geht es den Tech-Unternehmen an den Kragen. Danach sieht es jetzt überhaupt nicht mehr aus, denn wie gesagt, da haben sich die Machtverhältnisse durch diese Entwicklung doch deutlich verschoben. Und ich würde mal davon ausgehen, dass die Wirtschaftspolitik in den USA alles tun wird, damit dieser Trend sich fortsetzt, dass also die Investitionen laufen, dass natürlich möglichst auch andere Wirtschaftsbereiche mehr investieren und diese Abschwächung im Konsum eben sozusagen aufgefangen werden kann.
Mhm. Ganz finde ich sehr spannend, weil wir haben ja da durchaus auch ein, wenn man es runterbricht auf den einzelnen amerikanischen Privathaushalt und dann kommen wir auch vielleicht zu Parallelen zu Deutschland oder Europa, dann sitzt der Amerikaner da und kauft jetzt halt keine 3 Paar Turnschuhe mehr von Nike, drum ist der Aktienkurs vielleicht so schlecht, neben den Zollgeschichten mit Vietnam, weil die da ihre Produktion haben oder wie auch immer. Aber auf der einen Seite ist der Konsument ja, hat auf gut Deutsch die Arschkarte, weil dem bleibt immer weniger übrig in seinem Geldbeutel. Der muss schauen, wie kommt er über die Runden, die Verschuldung, die Kreditkartenlimits sind am Anschlag letztendlich. Also der Konsument, der ja so die amerikanische Wirtschaft immer über Jahre hochgehalten hat, wird mit dieser Grafik eigentlich fallen gelassen ein Stück weit, weil die Technologiekonzerne sich selber im Kreis drehen, sich gegenseitig Geld zuschieben und was so der Einzelne macht, wird dann vielleicht erst wieder vor der nächsten Wahl interessant, weil der Konsument ist ja der Wähler. Der ist ja in der Mehrzahl im Vergleich zu den paar Tech-Unternehmen.
Das ist so, wobei sozusagen der Haupteffekt oder der Hauptgrund für diese Abschwächung ist tatsächlich, dass weniger neue Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt kommen. Also es ist derzeit noch nicht zu sehen, dass die Lohndynamik der Beschäftigten sich besonders stark verlangsamt hat. Das nicht, aber alleine der Faktor, dass einfach weniger neue Beschäftigung entsteht, das belastet am Ende natürlich die Masse Einkommen und damit dann auch den Konsum. Es sieht nicht so aus, dass der Konsument voll in die Rezession läuft, aber man sollte davon ausgehen, dass der Konsumsektor in den USA und damit dann natürlich auch weltweit der Konsumsektor zumindest mal in einigen oder einige Monate und wahrscheinlich auch jahrelang in schwierigerem Fahrwasser unterwegs sein wird, als das in den Vorjahren der Fall war. Das haben wir in diesem Jahr, Sie haben es gesagt, schon sehr schön gesehen. Der US-Konsumsektor war einer der schwächeren Sektoren in den Aktienindizes und der Konsumsektor hat in vielen Portfolien aber eigentlich eine wichtige Rolle bisher gehabt, so als schwankungsarmes Segment, als defensiver Sektor. Und da sollte man jetzt nochmal drauf schauen, wenn man eben seine Anlagen versucht zu allokieren, ob es nicht Sinn macht, Alternativen im Bereich der defensiven Sektoren zum Konsum zu finden. Wir haben das relativ eindeutig für uns so festgelegt, dass wir eben den Konsumsektor als weniger attraktiv ansehen, auch fürs nächste Jahr, und eben die Sicherheit, die defensiven Sektoren zum Beispiel stärker im Gesundheitsbereich sehen.
Jerome Powell hat in seiner letzten Rede gesagt, das Spiel ist zu Ende, so platt übersetzt. Entweder die Rezession nimmt dir deinen Arbeitsplatz oder die Inflation dein Vermögen. Die Notenbank kann nicht zeitgleich beides bekämpfen. Jetzt ist ja eh die Frage unter Trump, wer wird der nächste Fed-Chef und verliert dann die Fed hinter den Kulissen tatsächlich ihre Eigenständigkeit, was immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass Notenbank und Staat nicht aus einer Hand gelenkt werden. In Krisenzeiten war das notwendig und da ist es auch wichtig, dass man Hand in Hand geht. Wenn die Wirtschaft kein Kapital mehr hervorbringt, dann musste irgendwo das Geld herkommen. Da wurde auch das Geld gedruckt. Jetzt haben wir die Inflationsszenarien. Die Notenbank hätte eigentlich keine Notwendigkeit gehabt, die Zinsen runterzubringen. Aber Trump drückt ja logischerweise drauf mit seiner Agenda, weil er natürlich auch ausgabentechnisch im Staatshaushalt einen Riesenpunkt hat. Die Schulden so hoch wie noch nie. Die Verschuldung Amerikas. Schulden waren so lange kein Problem, solange er keine Zinsen dafür bezahlt hat. Und jetzt drückt er natürlich da aufs Tempo und sagt, wir brauchen eigentlich fast eine Nullzinspolitik, dass ich das Geld wieder für andere Themen ausgeben kann.
Absolut. Die Rolle einer Notenbank oder die Politik der Notenbank ist immer dann einfach, wenn Inflation und Konjunktur in die gleiche Richtung gehen. Also wenn ich schwache Konjunktur und schwache Inflation habe, dann ist für die Notenbank klar, die Zinsen müssen gesenkt werden und der Staat wird mehr Geld ausgeben. Dann ist das in sich stimmig kein Problem. Genauso andersherum, wenn die Inflation stark ist und die Konjunktur stark ist, dann müssen beide auf die Bremse treten. Sowohl die Notenbank als auch der Finanzminister sollte dann seine Ausgaben einschränken, Schulden zurückzahlen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo die Notenbank so in diesen klassischen Zielkonflikt reinläuft. Die Wirtschaft, der Arbeitsmarkt schwächt sich ab. Gleichzeitig bleibt die Inflation, und das zeigt ja dieses Bild auch, zu hoch. Die amerikanische Inflation liegt ziemlich hartnäckig, so bei 3% zurzeit. Wie es dann nach vorne weitergeht, ist gar nicht so leicht zu sagen. Klar, der Arbeitsmarkt ist etwas schwächer. Gleichzeitig kommt erheblicher Druck durch die Zollpolitik auf die Preisseite. Vermutlich wird die Inflation noch einige Zeit so auf erhöhtem Niveau bleiben. Und deshalb ist es dann schon wirklich spannend, was die Notenbank jetzt machen wird. Und sie hat ja den Leitzins, das ist hier die obere Linie, das ist der amerikanische Leitzins, hat ihn ja schrittweise herabgeführt, hat dann im letzten Jahr eine lange Zinspause gemacht. Die Europäer haben den Zins bis auf 2% gesetzt. Paul hat den Zins festgehalten bei knapp über 4%. Genau aus diesem Grund, ja, beide Ziele widersprechen sich jetzt. Die Inflation ist zu hoch, die Konjunktur noch nicht so schwach, dass man sofort eingreifen muss. Und jetzt nach vorne gehend, würde ich davon ausgehen, dass die Notenbank, wenn sie sich an ihr klassisches geldpolitisches Mandat hält, wo die Preisstabilität eben eine wichtige Rolle hat, genauso wichtig wie die Konjunkturseite, dann sollte man den Leitzins nicht zu aggressiv senken. Denn wenn man das tut, und das ist dann vielleicht für viele überraschend, könnte genau das Gegenteil dessen passieren, was man eigentlich versucht. Denn wenn die Notenbank den Leitzins aggressiv senkt, dann ist ja das Ziel eigentlich nicht, dass der Leitzins niedrig ist, sondern dass die langfristigen Kapitalmarktzinsen mit nach unten gehen, weil die sind ja entscheidend dafür, wie gut können sich Haushalte finanzieren, zum Beispiel im Immobilienkauf, wie gut können sie sich den Konsum über Kredit finanzieren und natürlich auch, wie können Unternehmen ihre Investitionen tätigen. Und wenn man als Notenbank eben den Zins zu weit nach unten senkt und die Marktteilnehmer, die Investoren Fragen haben, ob der Leitzins nicht dazu führt, dass jetzt die Inflation stärker ansteigt, dann wird man eben eine Entwicklung am Kapitalmarkt und dann am Ende auch an den relevanten Zinssätzen für die Unternehmen sehen, die man immer als Inversion der Zinskurve, Entschuldigung, nicht als Inversion, sondern als Versteilung der Zinskurve bezeichnet. Zinskurve, das heißt, sie werden die kurzfristigen Zinsen senken und die langfristigen werden ansteigen, weil man eben Inflationssorgen hat oder wenn der Staat zu viel Geld ausgibt, weil man eben Sorgen hat, dass man eben seine Mittel, die man den amerikanischen Finanzminister leiht, wieder zurückbekommt, vollständig. Und deshalb ist das jetzt wirklich eine spannende Frage, was die Notenbank machen wird. wie gesagt, wir können hoffen, dass die neue Besetzung innerhalb der FED dann eben konventionell agiert, sich an das Regelbuch hält und den Leitzins nur schrittweise so weit senkt, wie es die Inflation zulässt. Wird man zu sehr aufs Weiße Haus hören und Trump hinterherlaufen, dann besteht, und das wäre so ein Risikoszenario fürs nächste Jahr, dass eben die langfristigen Zinsen plötzlich nach oben springen. Ja, und wir wissen alle, wenn langfristige Zinsen nach oben springen, das ist das, was der Aktienmarkt auf gar keinen Fall mag. Gerade nicht, wenn die Bewertungen schon so angespannt sind, wie sie aktuell angespannt sind.
Liebe Zuhörer, Sie merken gerade, wir sind sehr tief in der Materie drin und viele Kunden fragen sich immer, ja, was bedeutet das denn jetzt für mich, für meinen Geldbeutel, wenn der Leitzins sinkt, also oder wenn der Zins generell sinkt. Ich sage es immer in einfachen Worten, der Zins, also der Preis fürs Geld, regelt eigentlich sämtliche Kapitalströme weltweit. Also wenn ich heute risikofrei 8% Zins bei einem Festgeld bekommen würde, dann würde ich mir ja nicht die Frage stellen, ob ich mit 10% vielleicht eventuell im Risiko Aktien kaufen soll. Ja? Und deswegen ist der Zins quasi die zentrale Stellschraube, von der alles abhängig ist. Jede Volkswirtschaft, jedes Unternehmen, jede Refinanzierung letztendlich, weil Unternehmen ja nicht nur auf Eigenkapitalbasis agieren, sondern logischerweise auch Kredite in den Büchern haben und Staaten natürlich viel, viel mehr logischerweise noch auf die Kreditseite schauen müssen. Deswegen spielt der Zins eigentlich immer so die wichtigste Rolle. Es waren jetzt neben dem Zins so, historisch war das immer so der Hauptpunkt. Mittlerweile gibt es noch Donald Trump. Wenn der einen Tweet absetzt, dann hat das fast schon die gleiche Auswirkung wie die nächste Zinssenkung oder Zinserhöhung, hat man zumindest das Gefühl. Aber so an den Grund, am Grundmanifest der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, erstes Semester, hat sich ja, Herr Dr. Mayer, nicht großartig was geändert.
Der Zinssatz ist für, Sie haben es ja selber gesagt, der Preis des Geldes. Das trifft es eigentlich ganz gut. Man kann auch sagen, Ökonomen sagen immer, das sind die sogenannten Opportunitätskosten. Also auf was verzichte ich denn, wenn ich mein Geld in Risikoanlagen stecke? Ja. Ja, und wenn der Notenbankzins oder auch der Zins für sonstige sichere Anlagen sehr hoch ist, dann verzichte ich natürlich auf relativ viel Ertrag, wenn ich mit meinem Geld etwas anderes mache, als es sicher bei der Bank zu diesem Zinssatz anzulegen. Und dann müssen mir diese Alternativen sehr attraktiv vorkommen. Und das ist dann eben immer die Frage, passt der Zinssatz zum Wirtschaftswachstum, zu den Ertragsaussichten der Unternehmen? Und nur wenn das gegeben ist, dann werde ich als Anleger oder sollte ich als Anleger weiterhin in risikoreichere Anlagen gehen. Wenn das sollte das mal nicht mehr der Fall sein, dann macht es natürlich keinen Sinn, zumindest in der Theorie, mein Geld irgendwo riskant anzulegen. Und deshalb ist der Zinssatz nicht nur für die Staatsanleihenmärkte so dominant, sondern er ist am Ende natürlich auch für die Aktienmärkte relevant. Er ist auch für das Gold zum Beispiel sehr relevant. Da schaut man sich dann gerne den Realzins an, also das, was bleibt denn real übrig, wenn ich die Inflation abziehe. Ja. Und wenn der sehr positiv ist, dann verliert das Gold natürlich auch wieder an Attraktivität, weil im Gold verdiene ich diesen Realzins eben. Realzins verdiene ich dann eben, wenn ich mein Geld risikofrei zur Bank lege oder risikofrei jetzt bei Herrn Klingbeil, früher bei Herrn Schäuble abgebe. Ja. Das ist relativ risikofrei, würde ich immer noch sagen. Alles andere ist sozusagen dann, sollte an diesem Zinssatz gemessen werden.
Ja, genau. Also Realzins eigentlich einer der wichtigsten Begriffe. Was wird aus Ihren 100.000 nach 12 Monaten, wenn man mal das Kalenderjahr nochmal als Abschluss nimmt? Wir Deutsche haben ja einen Großteil des Vermögens immer noch auf Festgeld, Sichteinlagen, Tagesgeld, freuen uns dann über temporär 2,5% Festgeld, haben am Jahresende aus 100.000 102.000 gemacht, aber alles ist um 2.000 Euro teurer geworden. Und das ist eben genau der Effekt, weshalb, und da bin ich eigentlich bei der nächsten Folie, ich springe auch eins weiter vor, eine Anlage allein in Festgeld nicht die Lösung sein kann, auch nicht die Lösung sein darf, weil sie real nach Abzug der Inflation jedes Jahr automatisch Geld verlieren. Schauen wir mal in die Glaskugel, in die Zukunft und da gehen wir, glaube ich, in Ihre Strategie rein, also so wie Aibon Wallwitz die Phaidros-Fonds führt, beziehungsweise was im Maschinenraum da passiert. Erklären Sie da mal ein paar Themen dazu.
Ja, sehr gerne. Was Sie hier sehen, das ist, wir bezeichnen es intern immer als unsere Stadionfolie, weil es so ein bisschen die Form natürlich eines Stadions hat. Es hat aber auch einen inhaltlichen Grund. Und zwar schauen wir uns ja mit Blick auf die nächsten Jahre an, welche Bereiche der Wirtschaft versprechen denn ein stärkeres Wachstum als die Gesamtwirtschaft. Das ist am Ende die Sektor- oder Sie können auch sagen, die Trendallokation, die Trendanlage, die wir machen. Wir bilden uns unser eigenes Bild darüber, welche Trends in laufenden in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und auch am Finanzmarkt und in diejenigen, die besser laufen, die langfristig stärker wachsen als die Gesamtwirtschaft. Da wollen wir vor allem auf der Aktienseite eben nach interessanten Geschäftsmodellen suchen. Und Sie sehen hier so einen Überblick über die Trends, die wir da ausmachen, auch für die kommenden 3 bis 5 Jahre. Und die kann man sehr schön aufteilen in offensivere Wachstumstrends. Die sind hier unter dem Schlagwort Wachstum auf der rechten Seite zusammengefasst. Da fällt natürlich vieles darunter, was man so aus diesem Technologie-Universum kennt. Also alles das, was mit KI, was mit Big Data zu tun hat, aber eben auch Teilbereiche wie die Sicherheit im Netz, Unternehmen, die sich mit E-Finance, mit E-Commerce beschäftigen. Das sind alles Bereiche, die wir als offensive Wachstumstrends sehen, weil dieser Bereich, die Digitalisierung der Wirtschaft, auch über die kommenden Jahre ein deutlich schnelleres Wachstum aufweisen wird als die Gesamtwirtschaft. Das haben wir in den letzten 20 Jahren sehr, sehr eindrücklich gesehen, dass sich immer mehr Wertschöpfung in diesen Bereich der Wirtschaft verschoben hat und auch noch weiter verschieben wird. Denn wir müssen ja sehen, dass die Digitalisierung sich zwar natürlich schon in viele Bereiche fortgesetzt hat, aber es gibt viele Regionen und auch ganze Wirtschaftssektoren, die bisher noch weit unterrepräsentiert sind im Bereich der Digitalisierung. Da wird also noch sehr, sehr viel passieren. Da sollte man strukturell investiert sein. Das, glaube ich, kann man mal vor die Klammer stellen. Klar ist aber auch, das sind schwankungsintensive Bereiche des Kapitalmarktes. Wir wissen alle, die Technologieunternehmen sind zum Teil hoch bewertet. Sie sind aber eben auch starken Schwankungen unterworfen. Und deshalb setzen wir in unserer Anlagestrategie immer darauf, eben defensivere Sektoren mit dazuzunehmen, die dann relevant werden, wenn es am Kapitalmarkt insgesamt etwas ungemütlicher, etwas turbulenter wird. Und die sehen Sie hier auf der linken Seite. Und da haben wir vorher schon kurz über den Konsum gesprochen. In den vergangenen Jahren war der Konsum einer dieser Bereiche, die immer sehr gut funktioniert haben, um Stabilität ins Portfolio zu bringen. Jetzt sehen wir aber mit Blick nach vorne, dieser Bereich, der wird strukturell etwas schwieriger sein, denn wir sehen die großen Weichenstellungen in den USA. Der Konsument hat deutlichen Gegenwind. Die Schwerpunkte innerhalb der Wirtschaft verschieben sich, müssen sich auch verschieben. Die Amerikaner haben jahrelang, Jahrzehnte überkonsumiert. Und dementsprechend sollte man jetzt eben auf dieser Stabilitätsseite darauf achten, Segmente stärker zu gewichten, die eben langfristig besser dastehen, wo die Wachstumsaussichten sehr klar sind. Und da ist der Gesundheitsbereich aus unserer Sicht einer, der sehr stark ins Auge sticht. Denn wir haben eine demografische Entwicklung in fast allen Ländern dieser Erde und vor allem in denen, die am Kapitalmarkt relevant sind, die doch sehr negativ ist. Das heißt also stark alternde Gesellschaften. Und in so einem demografischen Umfeld heißt das immer auch, dass ein größerer Teil der Wirtschaftsleistung für oder in diesem Bereich erbracht werden muss. Das ist fast ein ökonomisches Gesetz, was man da feststellen kann. Und deshalb ist es auch nicht überraschend, dass der Gesundheitsbereich, der gilt ja immer so als langweilig, als etwas träge, wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut in der Wirtschaft, dann ist dieser Gesundheitsbereich deutlich schneller und glatter gewachsen als die Gesamtwirtschaft. Und wir bezeichnen das intern als unsere sogenannte Hantelstrategie. Ja, wir versuchen also diese beiden Bereiche, wachstumsorientierte Trends und stabilitätsorientierte Trends, mit Aktien zu bestücken und versuchen alles das, was sich sozusagen dazwischen abspielt. Und das sind die klassischen zyklischen Bereiche in der Wirtschaft, die Schwankungen ausgesetzt sind, wo es sehr viel auf Timing ankommt. Das versuchen wir eher zu meiden und das Portfolio eben so mit immer mit Blick auf 3 bis 5 Jahre stabil, aber wachstumsstark auszurichten. Das funktioniert auch nicht in jedem Jahr ohne Probleme. Es gibt immer auch innerhalb der Sektoren natürlich Verschiebungen, aber mit Blick auf eine langfristige Entwicklung von Kapital, einer stabilen Kapitalentwicklung, ist das aus unserer Sicht eben sozusagen ein sehr naheliegender Investitionsansatz, gerade auch wenn man jetzt so in Richtung der Zukunft schaut, was verschiebt sich in den USA, was verschiebt sich in China, wie ist Europa aufgestellt, dann ist das diese sektorale Sichtweise mindestens so wichtig wie die regionale Sichtweise.
Ja, vielen Dank für diese heute sehr, sehr in die Tiefe gehenden Ausführungen. Der eine oder andere war vielleicht überfordert. Kein Thema, Sie können sich das Webinar 5 oder 10 Mal nochmal anhören und dann Fragen an mich stellen. Wir müssen auch nicht immer so tief in den Maschinenraum reingehen. Das habe ich ja nicht bei jedem Webinar gemacht. Ich denke, heute war es mal gut, dass Sie auch ein Stück weit zumindest hören, wie Kapitalmarkt funktioniert aus der Sicht eines Chefsvolkswirts. Ich habe heute für mich mitgenommen und adaptiert es ein Stück weit auch für Deutschland oder Europa, dass der Konsument momentan ja so, schon auch bei uns gefühlt in so einer Phase ist, wo man etwas mehr aufs Geld schauen muss. Also die Konsumfreude ist nicht mehr so da. Also ich gehe heute nicht, weil ich es mir nicht mehr leisten kann, aber gefühlt einfach weniger zum Essen wie früher. Das Geld sitzt gefühlt auch nicht mehr so locker. Erkennen Sie da abschließend letztendlich bei uns auch ähnliche Entwicklungen wie in den USA? Und wenn ja, wer soll denn bei uns die Kompensation liefern? Ist es dann ein sogenanntes neues Sondervermögen, was für Wachstum sorgt? Oder was ist so das Licht am Ende des Tunnels für Deutschland?
Ja, das ist bringt mich dann eigentlich zu einem Ökonom, den wir in unserer Anlagestrategie explizit berücksichtigen, vielleicht dem einen oder anderen schon mal als Begriff untergekommen, der Josef Schumpeter. Schumpeter ist ja bekannt für diesen Begriff der kreativen Zerstörung oder kreative Schöpfung. Und wenn man jetzt auf die Wirtschaftspolitik und auch die Aussichten in Deutschland schaut, da wird bei uns sehr viel darüber gesprochen, ist denn genug Kapital da? Muss der Staat mehr ausgeben? Wo soll der Staat mehr ausgeben? Und was muss man vielleicht im Sozialbereich kürzen? Das sind alle, und was machen die Energiepreise? Das sind alles wichtige Diskussionen. Viel wichtiger und übergeordneter ist aber eigentlich eine Weichenstellung, die man zusammenfassen kann mit: der Staat muss mehr schöpferische Zerstörung zulassen. Wir haben eine Wirtschaftsentwicklung. Ich hatte Ihnen einen Chart noch mit reingelegt. Vielleicht können wir auf den doch noch kurz springen, weil der, glaube ich, in der aktuellen Debatte etwas unterrepräsentiert ist und aus meiner Sicht der wichtigste Diskussionspunkt sein müsste in der politischen Arena, genauso aber gerne auch an den Stammtischen. Denn was man hier sieht, ist der Unterschied zwischen der amerikanischen Wirtschaft und der deutschen Wirtschaft so über die letzten 10 Jahre. Und wir haben vorher schon viel gesprochen, die amerikanische Wirtschaft wächst pro Jahr deutlich schneller als die deutsche Wirtschaft. Wir wachsen aktuell ja kaum mehr. Wir sind so um die Nulllinie seit vielen Jahren. Woran liegt das denn? Und das hat natürlich unterschiedliche Gründe, aber ein ganz zentraler Grund ist das Produktivitätswachstum. Es ist ein vielleicht sperriges Wort, heißt aber nichts anderes als: wie viel Neues schafft denn jedes Unternehmen pro Jahr? Mhm. Und da sehen Sie hier mal eine Darstellung, wie man sich das Ganze für die beiden Länder vorstellen kann. Auf der linken Seite sehen Sie amerikanische Unternehmen von 0 bis 100 einfach aufgelistet. Mhm. Und diese Linie zeigt Ihnen, wie viel zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung trägt jedes Unternehmen bei. Mhm. Und Sie sehen, es gibt eine erhebliche Gruppe auf der linken Seite, die sehr, sehr produktiv sind. Das sind die großen Technologieunternehmen zum Beispiel, die jedes Jahr also stark gewachsen sind über die letzten 10 Jahre. Dann hat man so einen Mittelbereich, den jede Wirtschaft hat, wo etwas trägere Geschäftsmodelle ihren Platz finden. Nicht jedes Unternehmen muss ja stark wachsen. Vieles hat auch einfach für Daseinsvorsorge zum Beispiel Berechtigung und so weiter. Und dann gibt es immer auch eine kleinere Gruppe ganz rechts, die eher Wachstum kosten. Ja, die werden pro Jahr etwas unproduktiver. Das sind meistens veraltete Geschäftsmodelle, die aus Sektoren kommen, die, wo der Zug einfach abgefahren ist, wo man vielleicht noch so die letzten Jahre versucht, über die Runden zu kommen, aber irgendwann verschwinden diese Unternehmen. Und Sie sehen, wenn man das alles zusammennimmt, dann bleibt in den USA eben ein Wachstum von 2% übrig. Mhm. Wenn Sie jetzt in Deutschland die Zahlen anschauen, und das sind keine erfundenen Zahlen, sondern das ist aus einer großen Datenbank von McKinsey, von Beratungsunternehmen, die sich das für alle relevanten Unternehmen in den beiden Ländern angeschaut haben, dann sieht man, wir haben eben zwei große Probleme in Deutschland. Wir haben zum einen zu wenige schnell wachsende Unternehmen. Das ist die linke Seite des Eisbergs, weil diese Unternehmen in Deutschland nicht ohne Ideen sind, sondern sie kommen nicht an das nötige Kapital, um diese Ideen groß zu machen, um zu wachsen. Und auf der anderen Seite haben wir eine mindestens so große Gruppe an Unternehmen, die das, was die eine Seite schafft an Wachstum, wieder auffrisst. Und das sind ja tragischerweise viele Unternehmen, die es sehr lange schon gibt, die etabliert sind in Märkten, die aber nicht mehr vom Fleck kommen. Und da muss man, wenn man sozusagen da einen Strich drunter machen, der Politik eigentlich zurufen, etwas mehr Schumpeter an dieser Stelle wäre notwendig für Deutschland. Ja, zum einen, weil diese Unternehmen immer weniger produktiv sind, sondern eher das Wachstum bremsen, und zum Zweiten auch noch das Kapital binden, was eigentlich die jungen Unternehmen brauchen. Und nur wenn wir in diese Richtung vorwärts kommen, dann werden die Konjunkturprogramme, die jetzt die Bundesregierung aufgelegt hat, am Ende auch zu mehr Wachstum führen können. Denn ansonsten ist das am Ende Geld, ja, wie kann man sagen, so ein bisschen in den Ofen geheizt, ein Feuer. Ja,
dem kranken Patienten einfach nochmal die neue Hüfte einbauen.
Genau, und ich denke, wir sehen das auch alle, die Anleger werden es auch so ein bisschen sehen, wenn man darüber nachdenkt, welche interessanten, wachstumsstarken Unternehmen sind denn so im eigenen Portfolio aus Deutschland. Und da kommt man sehr schnell an die Grenze der Listen, die man da so hat. Es gibt sicherlich eine Handvoll, aber nicht besonders viele. Und das unterscheidet die beiden Wirtschaftsräume und ist in Deutschland auch besonders problematisch. Und deshalb wäre so der Rat von unserer Seite in Deutschland zur Politik, etwas mehr Wandel, Strukturwandel ermöglichen. Das heißt nicht, dass wir in Richtung Massenarbeitslosigkeit gehen sollen. Das ist natürlich keiner der Wege. Aber wir müssen veraltete Geschäftsmodelle, die hier nachhaltig nicht mit dem Wettbewerb in der Welt mithalten können, die müssen wir auch gehen lassen, denn ansonsten werden wir es nicht schaffen, das Land insgesamt auf einen höheren Wachstumspfad bringen, und das muss ja am Ende im Interesse aller sein, denn dann entstehen auch wieder neue interessante Arbeitsplätze, mehr Beschäftigung und dann am Ende auch positiv für den deutschen Konsumenten, denn der hat ja anders als der Amerikaner die letzten Jahre nicht im Überkonsum gelebt, sondern hat eigentlich gespart, hat das Geld aber eben nicht in interessante Geschäftsmodelle im Inland investiert, sondern auf den großen Berg auf der linken Seite geschüttet, in den amerikanischen Berg, hat also das amerikanische Wachstum angeschoben. Und da wäre es natürlich sehr erfreulich, wenn sich dieser Trend zumindest etwas umkehren könnte. Zumindest Herr Trump tut einiges dafür, er schaufelt von links nach rechts und jetzt müssen wir da sozusagen mit anpacken, und dann kommt Deutschland auch wieder auf einen besseren Wachstumspfad.
Sehr schön. Vielen Dank, Herr Dr. Johannes Meyer. Wir können Gott sei Dank unser Geld auf Reisen schicken. Der 1.1. ist zwar ein Datum, aber nicht das Ende der Welt und auch nicht das Ende der Kapitalanlage. Ich habe heute spannend zugehört, viel mitgenommen. Für den ein oder anderen Zuhörer wird es vielleicht etwas zu viel Tiefe gewesen sein, aber das ist mal gut so, dass Sie auch mitbekommen, wie es unter Motorraum so ausschaut, unter der Motorhaube. Ich wünsche Ihnen ruhige Weihnachtstage. Wir hören und sehen uns im neuen Jahr mit einer neuen Ausgabe im Januar. Da wird es dann um das Thema Kryptowährungen und Blockchain gehen. Also auch ein ziemlich spannendes Thema, was die Zukunft anbelangt. Vielen Dank, Herr Dr. Meyer, für Ihre Ausführungen, und gerne nächstes Jahr wieder, dann im Dezember zum Jahresrückblick.
Vielen Dank Ihnen, vielen Dank an alle Zuseher und Zuhörer, und vor allem jetzt einen schönen Jahresausklang und frohes Weihnachtsfest.
Danke, auf bald.